präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil, Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Aussee.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit dem Walter Oberhänsli. Er hat mit zur Rose eine der grössten Online-Apothekenfirmen in Europa gegründet. Mit vielen Auf- und Abs mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski. Oberhänsli ist ein Pionier. Er kommt aus dem beschaulichen Steckborn am Untersee vom Bodensee und er hat versucht, den Online-Handel in Bezug auf Apothekenartikel in ganz Europa zu revolutionieren. Das freut mich, dass ein Pionier da bei mir heute im Studio ist. Walter, ich stelle immer am Anfang die Frage, wer bist du?
Du, das ist relativ einfach. Wenig Datenpunkte. Ich bin in Steckborn aufgewachsen, habe normale Mittelschule gemacht, Jura studiert, bin Anwalt geworden und dann ein riesen Bruch, Medikamentengeschäft und der Zeit.
Aber erzähl mal vom Typ her, wie würdest du dich beschreiben?
Ich bin ein begeisterungsfähiger Mensch. Ich glaube, das braucht man, wenn man etwas will bewegen. Ich habe viel Energie. Ich schäume über, wenn es mich fixt und ja. So würde ich, und ich kann sehr emotional werden und sein. Und ich glaube, das Wichtigste ist eben meine Begeisterungsfähigkeit.
Aber was hast du wollen werden als Bub?
Ja, zuerst Architekt. Dann habe ich gefunden, eigentlich wäre der diplomatische Dienst richtige für mich.
Diplomatischer Dienst?
Ja, völlig crazy, die Idee aus heutiger Sicht. Und bin dann aber mit der Juristerei schon an einem richtigen Ort gelandet, aus meiner Sicht.
Okay, du bist ja eben Einzelkind gewesen, dein Vater war Ingenieur gewesen, und hast mal gesagt, du seist der Einzige von deinem Jahrgang, der das Gymi gemacht hat. Was sind denn das für Verhältnisse da in Steckborn?
Ja, beschaulich, ländlich. Und das ist hier noch nicht so üblich gewesen, dass man nach Frauenfeld geht. Das ist jetzt auch nicht so ein riesen Sprung. Aber trotzdem, ich bin in dem Jahrgang der Einzige, der dann das Gymi gegangen ist, Frauenfeld. Und
aber was ist das für ein Gymi gewesen?
Einfach eine normale Kantonsschule. Und, aber das Besondere war, dass ich der Einzige war, bin ich zwei Jahre Sekundarschule, wo ich Latein büffeln musste, als Einzige. Oder? Da bist du schon mal irgendwo leicht ausgrenzt von den anderen. Weil gerade ich sage, wieso muss jetzt der Latein lernen?
Ja, warum hast du müssen?
Ja, weil klar war, dass ich, oder sagen wir mal so, meine Mutter hat es für klar angeschaut, dass ich ins Gymi sollte. Und darum war das einfach zwingend gewesen, dass man Latein machen musste.
Und du hast das gemacht, was deine Mutter wollte?
Das muss man in dem Punkt so sagen, ja.
Gut, also, du bist dann eben an die Universität gegangen und bist Anwalt geworden. Ist das, was dir entspricht? Der Anwalt ist einer, der eigentlich, wie soll man sagen, irgendwie immer ohne Risiko durchs Leben geht. Weil er verdient immer, was immer er läuft, über einen Prozess gewinnt oder flüht, er verdient immer, oder?
Ja gut, wenn du immer verlierst, verdienst du dann irgendwann nicht mehr. Also von dort her, aber es ist schon eine gewisse...
Aber es ist das Gegenteil von einem Unternehmer.
Es ist schon das Gegenteil vom Unternehmer. Das muss ich wirklich sagen. Und ich bin sehr gern Anwalt gewesen, sehr engagiert ein Anwalt, und ich habe mich vielfach fast zu stark engagiert für meine Fälle. Aber irgendwo hat mir etwas gefehlt. Ich glaube, das ist dann auch der Grund gewesen, warum dann die verrückte Idee gekommen ist mit der Zoose.
Also gut, aber zuerst bist du ja noch Stadtrat geworden. Also Politiker hast du irgendwie doch auch noch ein bisschen werden.
Da habe ich nicht werden. Da habe ich einfach irgendwo als meine Pflicht angeschaut, dass ich irgendwo etwas auch für die Öffentlichkeit machen muss. Ich habe ja auch schon recht viele Dienstage in der Schweizer Militärarmee verbracht.
Ah ja? Oh, ja, bis zu welchem Grad?
Hauptmann. Also ich habe 1000 Tage von meinem Leben in der Armee verbracht und habe gefunden... Und
hast du das lässig gefunden?
Ja, das hat mich schon noch gereizt, muss ich sagen. Ja, das hat mich schon gereizt. Ja, es war eine gute Zeit gewesen.
Also du bist also ein bürgerlicher, staatstragender Bürger gewesen, oder?
Ja,
und erst nachher bist du zum Rebell geworden.
Ich glaube, ich hatte immer schon so eine rebellische Ader, aber die war vielleicht auch überdeckt gewesen, auch vielleicht durch meine Erziehung. Sehr ehrgeizige, konservativ denkende Mutter. Mein Vater ist eher so ein Bohemian, ist jetzt viel gesagt, aber das war eine gute Mischung gewesen. Und von dort habe ich viel mitbekommen von meinen Eltern.
Und von deinen Schwiegereltern, was hast du mitbekommen? Weil deine erste Frau war ja Enkelin vom Bernina-Gründer Gegauf gewesen. Also ja, richtig, dort hast du ein bisschen zum ersten Mal so ein bisschen in die Unternehmerwelt hineinschauen können.
Richtig, ja. Also es war mehr der Grossvater von meiner ersten Frau, der Fritz Gegauf, also eben der Gründer von dieser Bernina Nähmaschinenfabrik, der mich also schon wirklich fasziniert hat, schon sehr jung. Der hat mich auch ein bisschen geprägt, muss ich sagen.
Du hast ihn gekannt?
Ich habe ihn gut gekannt, schon als sehr Jugendlicher. Ich bin ja mit der Isabel schon sehr, sehr jung. Sind wir befreundet gewesen und ich bin viel bei diesen Großeltern gewesen. Und ja, das hat mich so ein bisschen angefixt. Ich glaube, da habe ich etwas mitgenommen dort.
Gut, und dann also, hast du ein Haus gekauft. In Steckborn.
In Steckborn, ja.
Zur Rose. Was war das für ein Haus gewesen?
Ja, es ist ein barockes Fach, also Riegelhaus, ein grosses Haus, stattliches Haus, wo mal eine Drogerie drin war. Und meine Idee, also ich muss vorausschicken, ich hatte immer schon ein Flair für Immobilien oder für alte Häuser im Besonderen. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich hätte eigentlich mal Architekt werden und habe dann eigentlich die Order via den Erwerb von dem Haus wollen und auch können ausleben, habe dann das zusammen mit Isabel damals renoviert. Und die fixe Idee war eben, dort eine Apotheke anzusiedeln in Steckborn. Und mit dieser Apotheke ein Stück weit auch dem Haus eine gute Zukunft zu bringen.
Und das hast du auch gemacht, obwohl du keine Beziehung hast zu Medikamenten oder
null
Apotheke?
Null Beziehung. Das ist einfach irgendeine
Fixe. Und dann hast du einen gesucht, der das führen kann?
Dann habe ich einen gesucht, der das mieten würde.
Ja.
Und keinen gefunden. Und immer wieder keinen gefunden und nochmal keinen gefunden.
Wieso?
Weil Steckborn natürlich im Kanton Thurgau liegt, wo die Ärzte Medikamente selber dispensieren und durch das ist einfach der Markt.
Also so die Leute haben gar nicht in der Apotheke gekauft, sondern direkt vom Arzt bezogen.
Richtig, genau. Du hast also eigentlich nur die freiverkäuflichen Arzneimittel können in einer Apotheke verkaufen. Nichtsdestotrotz, es hat in Steckborn zu meiner Jugendzeit eine Apotheke gegeben, die ist dann untergegangen und ich habe einfach gefunden, Steckborn braucht eine Apotheke und bei dieser Idee relativ hartnäckig hinterhergegangen, bis zu dem Punkt, wo ich einfach dann gesagt habe, jetzt muss ich das selber machen.
Und dann, wie hast du es selber gemacht?
Dann habe ich mit meinem Hausarzt damals, mit dem Freddy Muckli, geredet und habe erst mal via ihn angefangen zu verstehen, wie das mit dem Markt funktioniert. Ich habe den ja überhaupt nicht gekannt. Und er hat dann gesagt, ja, das ist jetzt interessant, weil es gäbe eine Gruppierung von selbstdispensierenden Ärzten, die auch schon gedacht hätten, man müsste eigentlich eine eigene Apotheke haben.
Wieso die selbstdispensierenden Ärzte, woher haben sie das Medikament vorher bezogen?
Die haben die Medikamente bezogen bei spezialisierten die Ärztelieferanten. Jetzt muss man aber dazu noch sagen, damals war der Medikamentenmarkt kartellistisch organisiert mit einer ganz knallharten Preisbindung. Und dann sind von diesen Medikamentenlieferanten sind dann immer so Kickbacks unter dem Tisch durchgelaufen. Und da haben eigentlich die einen Ärzte gar nicht wollen, weil klar, einen Rabatt nimmst, aber nicht gerne einfach so unter dem Tisch.
Weil eigentlich Kickbacks sind nicht legal, oder?
Genau. Kickbacks sind also legal, eben unter dem Kartell nicht. Aber auch unter verschiedenen anderen Aspekten ist es schwierig gewesen. Gut, auf jeden Fall ist dann so die Idee entstanden, eine Gesellschaft zu gründen und Ärzte als Aktionär zu haben, die dann bei dieser Firma beziehen und nachher nicht einen Rabatt bekommen, aber Dividende.
Aha.
Das war die Idee.
Und ist denn das für die Ärzte attraktiver gewesen?
Das ist sehr attraktiv gewesen, das muss man sagen. Wir haben ja dann auch einen irrsinnigen Erfolg gehabt. Eigentlich ab dem Start sind die Ärzte...
Eben, du hast die Apotheke und hast gerade die Firma gegründet,
genau,
oder was?
Das ist eigentlich Hand in Hand gegangen. Ja. Die Firmengründung hat der Apotheke Grundlage gegeben und die Apotheke wiederum war Grundlage für diese Art von Geschäftsmodell.
Gut, und du hast das hat funktioniert. Gebraucht. Das war, glaube ich, im 93 gewesen, und dann bist du langsam auf den Geschmack gekommen.
Dann bin ich richtig
dann auf den Geschmack gekommen. Und richtig. Dann ist es erst richtig losgegangen. Machen wir zwischen deiner Musik, was ist der erste Titel?
Hört sich an, I'm Missing You.
Aha. Und warum?
Ist jetzt
für etwas Spezielles?
Nein, ist jetzt gerade da die Nummer 2 auf dieser Liste. Ganz simpel.
Walter Oberhänsli, der auf irgendeine seltsame Art und Weise sein Apothekengeschäft reingespült worden ist, weil er ein Haus gekauft hat, das Kaiser zu Rose. Und aus dem ist dann irgendetwas ganz Gewaltiges geworden. Und den Weg wollen wir ein bisschen nachverfolgen. Also was war denn deine nächste Idee gewesen?
Ja gut, auf dem Weg mit der Lieferung von Ärzten, die selbst dispensieren, ist dann irgendwann das Thema gekommen, dass man die Medikamente direkt bei der Industrie will beziehen, was am Anfang nicht der Fall war. Am Anfang hat man einfach normal beim Grosshandel bezogen. Und dann nachher hat das damalige Kartell gesagt, nein, wir beliefern euch nicht. Und dann habe ich gefunden, nein, das kann man nicht akzeptieren. Und habe mir einen Kartellrechtler, einen berühmten, in Zürich angeschnallt. Und der hat eine Klageschrift, so einen Junker von einer Klageschrift entwickelt. Und dann bin ich mit dieser Klageschrift, also im Entwurf, zu dieser Reglementation gegangen und habe gesagt, entweder beliefert uns oder wir klagen. Und sie haben uns beliefert. Dann.
Okay. Und das hat geheissen, was? Für euch?
Das hat geheissen, dass wir direkt bei der Industrie haben können
günstiger einkaufen,
größere
Marge gehabt.
Genau, größere Marge, bessere, einfach auch vom Sortiment und alles ist einfach sehr viel schneller, weil du Medikamente dann selber am Lager hast und kannst schneller liefern. Und das ist die schnelle Belieferung von selbstdispensierenden Ärzten, so und so in diesem Geschäft.
Aber dann, mit dem hast du natürlich nicht irgendwie das Gefühl gehabt, du hast dein Ziel erreicht, sondern der nächste Schritt war, Medikamente versandt direkt an Patienten.
Genau. Das war dann in 2000, wo wir angefangen haben, Medikamente an Patienten zu verkaufen, und zwar auf Basis von einem elektronischen Rezept, das es da noch nicht gibt. Der Arzt hat also elektronisch rezeptiert.
Was heisst ein Rezept, das es noch nicht gibt?
Also elektronisch, das hat es noch nicht gegeben.
Eben, wieso hat es das noch nicht gegeben? Nie haben es benutzt?
Ja, weil einfach niemand sich dafür interessiert hat, dass man das müsste digitalisieren. Selbst heute ist es noch nicht, sagen wir, reglementiert. In Deutschland ist es mit grosser Werbe jetzt eingeführt worden.
Aber erst viele Jahre später.
Ja, eigentlich jetzt erst. Ja. Während andere Länder, wie vor allem die baltischen Länder, haben das sehr früh eingeführt. Schweden, Norwegen, Dänemark, all die nordischen Länder haben das früh eingeführt. Und der Vorteil ist, oder die Vorteile sind, die liegen derart auf der Hand.
Nämlich?
Ja, indem alles dokumentiert ist, was gemacht wird, indem Wechselwirkungsüberprüfung automatisiert stattfindet, indem Fehlerquote minimiert wird, wenn nicht ganz verhindert wird, um jetzt nur drei grosse
Vorteile. Aber ihr habt das können machen, also ihr habt das selber eingeführt und das ist akzeptiert worden und habt ihr dann billiger können liefern an Patienten, als es die Apotheken machen?
Da haben wir zuerst wollen, haben dann aber festgestellt, dass systemisch das einfach falsch ist. Darum nämlich, weil ja die Versicherer die Medikamente zahlen und nicht der Patient. Und darum haben wir nachher ein Modell entwickelt, wo wir den Versicherer einen Rabatt gewährt haben. Also das ist wie heute immer noch so. Und die Rabatte sind das in der Grössenordnung von 10%. Also ist nicht unerheblich. Und das hat dazu geführt, dass Versicherer dann auch den Versand empfohlen haben gegenüber ihren Versicherten.
Und das ist natürlich gut gewesen für euch. Klar, und das Geschäft ist immer grösser geworden.
Ist immer grösser geworden. Allerdings hat man dann natürlich, oder habe ich auch dann gesehen, dass natürlich die Schweiz als vergleichsweise kleiner Markt mit 5 Milliarden halt dann einfach seine Begrenzungen hat.
5 Milliarden Umsatz von diesen Medikamenten.
Genau,
und dein Blick ist natürlich weit über den Bodensee ausgegangen. Und du hast gesagt,
ist dann gekommen, der Blick über den Bodensee aus. Ja gut, ich schaue ja immer auf
den Genau, Deutschland. Eben das meine ich. Ja, du hast das Gefühl gehabt, dass man so viel grösser wird. Aber wie viel Umsatz haben die denn gemacht in der Schweiz?
In dem Zeitpunkt sind wir bei 600 Millionen gewesen.
Also riesig schon, oder? Kann man doch sagen. Also
ja, nein, es ist noch etwas weniger gewesen. Ich weiss jetzt nicht mehr ganz
aber genau. Gleich, aber gleichzeitig bist du aber eingeklagt worden. Von der Apotheke?
Ja, nein, nicht wegen dem, dass wir nach Deutschland haben wollen.
Nein, aber in der Schweiz.
In der Schweiz, genau. Weil in der Schweiz haben wir nur rezeptpflichtige Arzneimittel verschickt. Ja. Und zwar darum, weil im Heilmittelgesetz steht, dass es für den Versand von allen Arzneimitteln ein Rezept braucht. Heisst, dass man ein normales Aspirin in der Apotheke ohne Rezept kann kaufen, bei uns aber nur mit Rezept können kaufen, wie es so im Gesetz steht.
Aber was ist denn das für ein Unsinn?
Das ist einfach so ins Gesetz hineingeflossen, weil man dem Parlament Angst gemacht hat, dass wenn dann da über den Online-Kanal das quasi aus den Fugen könnte gehen und die Leute reihenweise
davor stehen. Also dann für Aspirin, das man bei euch bestellt hat, hat man müssen das Rezept vorlesen.
Richtig. Und
da
macht
und
ja keinen
Sinn. Und wo kommt man das über?
Da hat ja keinen Sinn gemacht. Kein Mensch geht zu einem Arzt und sagt, geben Sie mir ein Rezept für ein Aspirin, ich will das online kaufen. Eben. Nein, wir haben dann eine Lösung entwickelt, die geheissen hat, wir haben das Rezept auf Basis von einem Fragebogen, den der Patient ausfüllen musste, haben wir das Rezept bei einem Online-Arzt beschafft. Da haben wir die Zustimmung vom Kanton Thurgau als Behörde und sind dann verklagt worden, dass sie den Versand von Arzneimitteln ohne Rezept, weil das eine Umgehung sei und so weiter. Und das ist dann ein langer Rechtsstreit worden mit der Pharmaswiss, den ich dann am Schluss verloren habe.
Also der ist verloren? Also wie viele Jahre ist das gegangen?
Das ist gegangen von 2010 bis 2015.
Und was hat euch das gekostet?
Ja gut, wir haben am Schluss irgendwo etwas zwischen 5 und 10 Millionen Umsatz gemacht mit diesen freiverkäuflichen Arzneimitteln und haben von einer Sekunde auf den anderen das verloren. Also das ist schon unangenehm gewesen.
Hast du nicht erwartet, dass ihr da verliert?
Nein. Niemals. Ich hätte es mir nie können vorstellen. Ich bin höchst selbst in der öffentlichen Beratung im Bundesgericht gewesen und ich habe gemeint, ich verstehe die Welt nicht mehr. Das ist so derartig, meiner Meinung nach, ein krasses Fehlurteil, das da gefällt worden ist.
Aber das hat irgendwie die Expansionslust von Walter Oberhänsli nicht können irgendwie bremsen.
Ja, nein, ich habe dann gefunden, das ist derart. Es ist wie wenn wir sagen, das Wasser muss den Berg auffliessen und nicht durchab, oder? Und ich bin der Meinung, in dem Punkt ist das Wasser, das den Berg einfach abfließt und ich muss dem Wasser den Weg finden. Das war mein Motiv gewesen. Und gut, ich meine, man hat nachher versucht, das über den Gesetzesänderungsweg auf die richtige Bahn zu bringen, aber das ist immer noch ongoing, also das ist immer noch nicht gesetzt.
Aber du hast ja, glaube ich, dann noch ein Strafverfahren gegen dich als Person gehabt.
Richtig, also die Pharmaswiss hat gegen mich eine Strafanzeige gemacht, eben weil ich als Verband, nicht gegen die Firma, sondern gegen mich persönlich, weil ich Arzneimittel verschicke ohne Rezept. Und der Prozess ist auch, also das ganze Verfahren mit Untersuchungen und so weiter, ist also auch jahrelang gegangen.
Hat dich das belastet persönlich?
Also Ich meine, am Schluss, dann, wo ich als ehemaliger Anwalt, als Angeklagter am Gericht sitze, hat es mich schon ein bisschen beeinträchtigt.
Und hast du das Gefühl gehabt, ich bin ein Gesetzesbrecher?
Nein, das Gefühl habe ich nie gehabt. Weil
was?
Ich bin der Meinung, das, was wir machen, ist komplett rechtens. Ich habe auch zwei Rechtsgutachten im Sack gehabt. Die Gesundheitsbehörden vom Kanton Thurgau haben gesagt, dass ich rechtens. Und zwei Instanzen auf dem Rechtsweg bis vor dem Bundesgericht haben gesagt, dass ich rechtens. Erst das Bundesgericht hat dann gesagt, sie nicht rechtens. Oder? Mhm. Gut, wie auch immer, das Bezirksgericht Frauenfeld hat mich dann in allen Punkten freigesprochen und damit ist dann der Spuk zu Ende gewesen. Aber das war erst 2020, jetzt muss ich sich vorstellen, das ist 10 Jahre. Ist das die ganze
ja, unglaublich.
Ja.
Also, du bist freigesprochen worden, hast nicht müssen Kisten gehen, das ist mal gut, das ist mal sehr gut. Und dann bin ich aber irgendwie auf die Idee gekommen, um richtig zu wachsen, muss ich an die Börse gehen. Dort kommt das grosse Geld, weil offenbar Aufmerksamkeit ist auf dich gekommen. Da könnte etwas passieren, da ist ein Pionier rum. Und 2017 bist du an die Börse gegangen und hast das Ganze mit einem, glaube ich, Kurs von 160 Franken an die Börse gebracht.
140 sind es
gewesen. Aber ist dann gerade auf 160 rauf?
Richtig, ja.
Geh auf 160 rauf. Ist dann auf 500 rauf? Und jetzt ist es bei 37.
Ja.
Müssen wir über das reden. Machen wir zwischen deiner Musik, was ist der erste Titel?
Ja, da würde ich sagen, Why. Why, das passt.
Ja.
Nummer 5.
Walter Oberhänsli, der ein altes Riegelhaus in Steckborn gekauft hat, das zur Rose genannt worden ist und auch seine Firma hat er so benannt. Und die hat er dann an die Börse geführt und ist dann plötzlich 4 Milliarden wert gewesen, Walter.
Ja, Das ist ein riesen Betrag, ja.
Aufgrund von was ist denn das? Das war ein richtiger Hype, gewesen,
ja,
oder?
Es war ein dummer Hype. Ich kann es erklären. 2017 war eins noch nicht klar gewesen, dass nämlich der deutsche Gesetzgeber das elektronische Rezept einführt. Oder? Wir haben ja das vorne gehabt. Ja. Rezeptpflichtige Medikamente online einkaufen mit einem Papierrezept ist einfach ein Nonsens, oder? Und darum ist dann klar gewesen, dass wenn das elektronische Rezept kommt, dass das ganz neue Chancen eröffnet für den Onlinehandel im Rezeptbereich. Wir reden von einem 50-Milliarden-Markt in Deutschland. Das ist ein gigantischer Markt. Und die Referenzwerte zum Beispiel aus Schweden haben gezeigt, dass der Onlineanteil auch für rezeptpflichtige Arzneimittel über 15% geht in relativ sehr kurzer Zeit. Und das hat eben dazu geführt, das Prinzip Hoffnung, oder, dass dann alle die Aktien haben wollen, in der Meinung, das gibt jetzt eine Explosion.
Eben, aber dann ist, glaube ich, das Gesetz in Deutschland ein bisschen anders rausgekommen, oder?
Nein, das Gesetz nicht, aber es ist dann, hat dann einen Regierungswechsel gegeben. Also die heutige Regierung ist dann, die Regierung Scholz ist dann gekommen und hat den neuen Gesundheitsminister eingesetzt, den Herr Lauterbach, und der hat dann einem staunenden Publikum Ende 21 erklärt, das Gesetz sei zwar da, aber das elektronische Rezept werde nicht am 1.1.22 eingeführt, weil es technologisch noch nicht so reif sei. Und da hat dann eine riesen Enttäuschungswelle ausgelöst bei Investoren.
Also vor allem bei dir, ja. Also bei deinen Investoren, ja.
Bei unseren Investoren, die dann auf ein Stück weit, vor allem auch US-amerikanische Investoren, die darauf gesetzt haben, dass wenn es ein Gesetz gibt in einem europäischen Land wie Deutschland, dass das Gesetz ist, oder? Aber nein, das Gesetz ist offensichtlich von der Regierung einfach nicht beachtet worden.
Herr Lauterbach ist kein Freund von dir, oder?
Herr Lauterbach ist, ja, bei der Politik kannst du nicht so von Freunden oder nicht Freunden
reden. Aber du findest ihn nicht so gut, oder?
ja, nein, weil er hat es ja dann gleich gemacht, einfach mit der zweijährigen Verzögerung. Und jetzt, wenn wir jetzt den Kurs nochmal anschauen, vorne haben wir Leute haben die Titel gekauft, wie sie geglaubt haben, dass das kommt. Also Hoffnung, oder? Und jetzt, nachdem die Hoffnung enttäuscht worden ist, ist es nach dem Prinzip Show Me. Jetzt wollen die Investoren sehen, kommen die Umsätze oder nicht. Ich persönlich bin aber 100% überzeugt, dass das kommt. Und wir haben ja jetzt ja die ersten Monate hinter uns mit dem elektronischen Rezept. Und ich habe vorhin
Schweden. Der Kurs ist immer noch ganz tief unten.
Ist immer noch tief unten. Der kommt schon.
Das Ganze läuft unter dem Namen Doug Morris. Dort hast du.
Jawohl,
du hast ja dann, ja, muss man noch sagen, nach dem Börsengang 2017 hast du viel Geld gehabt und hast das links und rechts rausgerührt, oder?
Ja.
Alles zusammengekauft, in Frankreich oder in Spanien, in Deutschland, ja, in Holland und so weiter. Da hat Walter oben, haben sie gesagt, was kostet die Welt, ich habe mehr.
Nein, so war es nicht gewesen, sondern ich habe gesagt, meiner Meinung nach sehr strategisch und logisch denkend, habe ich gesagt, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Wenn der deutsche Gesetzgeber das elektronische Rezept einführt, dann müssen wir im Startzeitpunkt, 1. Januar 2022, müssen wir das grösstmögliche Kundenportfolio haben, wo Kunden, die schon nicht rezeptpflichtige Arzneimittel online eingekauft haben und uns kennen. Darum dann einfach die Überzeugung, dass man jetzt muss, möglichst viele Kunden haben für den Startzeitpunkt. Und das hat ja auch alles sich bewahrheitet. Wir haben dann die Kunden gehabt. Nur, das elektronische Rezept ist nicht eingeführt worden. Und durch das, wie wir es vorhin gesagt haben, ist einfach dann die Enttäuschung bei den Investoren gekommen.
Hast denn du dort, wo der Aktienkurs so immer weiter gestiegen ist, hast du gesagt, so, jetzt mache ich jetzt ein bisschen Kasse und hast angefangen zu verkaufen?
Im Nachhinein muss man sagen, ich habe leider viel zu wenig verkauft. Ich hätte tatsächlich mal ein bisschen etwas verkaufen sollen. Ich habe nur verkauft, um ein Hobby von mir können zu finanzieren, nämlich zwei alte Häuser zu renovieren.
Über die Unsinn werden wir noch reden, weil eins davon kenne ich ein bisschen, mindestens aus den Erzählungen. Eins ist in Ibiza, das andere ist im Bündnerland. Aber gleich, ich meine, von diesen 4 Milliarden Wert, wie viel hast denn du, wie viel Prozent von der Aktie hast du
gehabt? Ja, ich habe nur einen kleinen Prozentteil. Also das ist der 1,1%.
Ah, nicht viel mehr?
Nein, aber gut, ich meine
1% also 40 Millionen, ja, das wären auch 40 Millionen gewesen.
Ja, 40 Millionen.
Und jetzt ist das nur noch 4 Millionen?
Ja, jetzt ist es irgendwie
weniger?
Ja, nein, schon noch ein bisschen mehr.
Aber noch ein bisschen mehr?
Um Daumen. Aber
um Daumen.
Ich habe ja das nie wegen dem Geld gemacht. Ich habe es gemacht für die Idee.
Eben, aber die Idee ist dann gut gewesen, nur die Umsetzung ist irgendwie
ja,
ein bisschen schwierig gewesen.
Ich sage einmal, wenn ich das Argument höre, sage ich einmal, wie man es im Militär gesagt hat, es wird am Schluss gezeigt und nicht in den Einzelschuss.
Gut, oder? Also eben, du sagst, eben, jetzt ist Show Me und bis jetzt offenbar Show Me hat noch nicht so ganz funktioniert. Ja. Also die Firma ist natürlich deine Schwierigkeiten gekommen, finanzielle Schwierigkeiten, riesige Verluste eingefahren. Wie hast du dich da gefühlt? Wie hast du da geschlafen in dieser Zeit?
Ja, ich hatte schon x-mal grosse Ups und grosse Downs gehabt. Von dort her muss ich einfach immer dann, wenn so etwas passiert, einfach die Nerven bewahren und sagen, nein, ich bin Optimist, wir schaffen das, die Idee ist richtig und das kommt schon. Und an dem Punkt bin ich auch heute. Und dann muss man einfach klug nach Lösungen suchen, wie man das jetzt wie man das macht. Und
aber sind sicher viele Leute ein bisschen sauer auf dich, oder?
Ich würde meinen, allerdings, allerdings ist es gleich auch so, das sind ja hauptsächlich professionelle Investoren. Ja. Und die Professionellen sind nicht sauer, sind Leute, die per Privat jetzt Aktien kaufen und dann geht der Kurs ab. Aber natürlich sind die sauer, oder? Das begreife ich auch. Ich wäre vielleicht auch sauer. Und ich bin aber nicht sauer, weil ich sage, das ist einfach jetzt die Bewegung, die der Markt macht. Und die Geduld muss man jetzt einfach haben, bis das elektronische Rezept einfach greift. Und
aber hast du dann einfach über Markt im Nachhinein schnell gewachsen, zu viele Mitarbeiter? Hast du, glaube ich, jetzt noch 1900 Mitarbeiter?
Ja,
oder?
Wir sind immer noch recht viele Mitarbeiter. Aber
die meisten von
Holland und Deutschland. Also, ich meine, für den deutschen Markt schaffen wir von Holland
aus. Und warum denn genau? Von Holland aus schaffen
Das gibt regulatorische Gründe. Wir sind ja all denen.
Einfach der Gesetz ein bisschen um ausweichen von Deutschland?
Ja, also ich kann es konkret machen. In Deutschland kannst du keine Apotheke besitzen, wenn du nicht Apotheker bist. Mhm. In der Schweiz kannst du als Gesellschaft eine Apotheke betreiben, in Holland auch. Und Holland ist in Europa und Deutschland auch. Und darum ist es erlaubt, von Holland nach Deutschland zu liefern. Das ist
völlig weil du kein Apotheker bist?
Weil ich kein Apotheker bin.
Ja, okay. Genau. Und darum haben wir das gemacht. Also 1900 Leute. Also, da gibt es einen echten Zahltag jeden
Ende von Monat. Ja, aber wir machen ja auch über 1 Milliarde Umsatz. Es ist ja auch etwas da. Es ist ja nicht nur alles nur Hoffnung und so wie es bei neuen Pharmaprodukten ist, wo du keinen Umsatz machst und nur aufs Prinzip Hoffnung investierst.
Genau, aber du hast dann eben expandiert und irgendwie hat das Geld gefehlt und das Gefühl, jetzt musst du ein bisschen Ballast abwerfen. Hast gesagt, ich verkaufe ein Schweizer Geschäft.
Also es ist ein gemeinsamer Entscheid war.
Ja, logisch. Richtig, du bist natürlich als Gründer und im Verwaltungsrat, richtig. Der Verwaltungsratspräsident, hast eine Stimme, die wahrscheinlich auch hier und da gehört wird. Ja, oder?
Das ist sicher so. Dass der Verkauf dann vom Schweizer Geschäft ist dann anfangs letztes Jahr passiert und zwar einfach aufgrund von einem Angebot, wo wir bekommen haben, von Migros, wo ich müssen sagen, das muss man einfach machen. Und nicht nur, weil es unsere Bilanz jetzt einfach gut da hat, sondern auch, weil es für die Weiterentwicklung von dem Schweizer Geschäft sehr viel Vorteil bringt. Und zwar,
aber Migros, wissen wir, die hat ja ziemlich viel Aufruhr gehabt in letzter Zeit. Und du hast gerade noch eigentlich den ehemaligen Chef, der Fabrice Zumbrunner, verwünscht gehabt. Das war, glaube ich, sein letzter Deal gewesen.
Richtig, ja.
Wo du ihm irgendwie, sage ich jetzt mal, ein bisschen aufs Auge gedruckt hast.
Ich habe mir aufs Auge gedruckt. Die sind zu uns gekommen. Haben
klar, wollen. Aber eben dazu haben sie noch eine andere Strategie gehabt. Richtig, heute wäre das gar nicht mehr möglich, oder?
Weiss ich zwar nicht, weil Migros ist ja im Bereich Gesundheit, sind sie ja überhaupt nicht am Zurückfahren. Da wollen sie weiter ausbauen, so ist meine Wahrnehmung. Und wir wollen andere Sachen abstoßen. Und ich glaube, die Strategie von Migros, in den Gesundheitsbereich zu gehen, sie sind ja schon lange im Bereich Gesundheit, vor allem mit Medbase, das finde ich sehr, sehr logisch und richtig.
Aber das hat 360 Millionen in die Kasse gespült und die brauchst du, weil du musst jetzt, glaube ich, auch noch Darlehen zurückzahlen.
Ja, also sind Anleihen, die noch fällig werden. Aber wir sind, was die Finanzierung angeht, sind wir jetzt komplett safe. Also das ist überhaupt kein...
Aber eben ohne den Verkauf, ohne die 360 Millionen, wäre es vielleicht nicht mehr so ganz gut gegangen, oder? Das heißt, müssen wir machen. Jetzt musst du, glaube ich, noch den Hauptsitz im Frauenfeld verkaufen.
Nein, das war aber von Anfang an klar gewesen, wenn wir das Schweizer Geschäft verkaufen, dass wir die Immobilien in Frauenfeld, die haben wir jetzt auch schon verkauft. Mhm. Aber bleiben dort eingemietet, also da ist einfach dort.
Hat das Veto? Also, dass du da hast zurückfahren, Walter. Also,
unter uns geht. Logisch hat es mir wehtun. Aber es war logisch und richtig gewesen. Und ich habe ein irrsinnig gutes, also ich habe dann Ich werde das, den Tag nie vergessen. Da bin ich also Mitarbeiterinformation gehalten in der Cafeteria in Frauenfeld, um das erklären den Leuten, dass jetzt das der richtige Schritt ist und so weiter. Also es war dann publik gewesen, gerade an dem gleichen Tag. Und dann sagt ein Mitarbeiter zu mir, also er finde das wirklich absolut goldrichtig, wenn man, weil er sehe, dass so viele Synergien, die man mit Migros hat, die wir allein nie hätten können stemmen. Und das hat mir so gut getan, weil es für wenn mein Baby, wenn das mein Baby willst nennen, dann ist es ein super Eigentümer jetzt, wo Migros in die
Anstellung. Aber das mit diesen Synergien, oder? Das ist so eine Theorie, es gibt Synergien. Das hat Migros an vielen Orten gemeint, es gibt Synergien. Und am Schluss ist es eine Verzettelung geworden. Und das sieht man auch in anderen Branchen, auch in der Medienbranche. Wenn einer das Radio, das Fernsehen, Online und Zeitung hat, heisst viele Synergien. Und das sind verschiedene Welten.
Schon, aber jetzt nimm das Beispiel. Wir haben ja dann also lang vorne, wir haben ja schon eine Kooperation mit Migros. Wir haben
drei Läden haben wir.
Nein, sind glaube ich, 6, 7 sind es.
Ich habe gemeint, Zürich, Bern, Basel und Spreitenbach.
Tut mir leid, ich kann es jetzt auch nicht mehr genau
sagen. Gut, sind 4, liegt in der Mitte.
Gut. Ja gut, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel hier in Zürich, Limmatplatz. Ja. Dort hast du jetzt in Migros rein eine kleine Apotheke und das hat den Markt so gut aufgenommen, dass du kannst in dieser Apotheke auch die Cumulus Dinger bekommen, die Leute ja super gut finden. Und das ist vielleicht eine kleine Synergie, aber es gibt natürlich schon noch weitere Synergien, vor allem, weil Migros ja schon Medbase hat. Und die Kombination vom Arztgeschäft mit dem Medikamentengeschäft, das ist ja das unser Urmodell, oder? Dass dort eine grosse Synergie liegt.
Also du bist jetzt unter dem Druck, um zu zeigen, dass es funktioniert. In Deutschland hast du eine Konkurrenz, die heißt Redcare, und der geht es gut. Und die funktioniert eigentlich besser als ihr. Warum?
Die haben nicht gleich wie wir auf Akquisitionen gesetzt, sind mehr organisch
gewachsen. Also sie sind vorsichtiger
vorsichtiger vorgegangen. Fairerweise muss man sagen, die Akquisitionen, die wir gemacht haben, da sind wir immer in Konkurrenz gewesen mit Job Apotheke. Also so hat die vorne geheissen und jetzt heisst es Redcare. Wir sind immer in Konkurrenz gewesen und wir sind immer zum Abdruck, wenn man so will. Aber klar, im Nachhinein, es gibt Sachen, die ich nicht mehr gleich machen.
Aber du wirkst ja irgendwie wie ein bodenständiger Schweizer. Mm. Und dann hast du noch den schönen Thurgauer Akzent und bist Hauptmann, kommst von Steckbohren, wie du sagst, und hast das irgendwie, das Radikale in dir drin. Eben, ich will die ganze Welt, oder? Ich weiss, fast schon amerikanische Mentalität.
Ja, ich bin gar nicht viel in den USA gewesen. Ich weiss auch nicht, woher das kommt. Aber ich muss zugeben, das Radikale habe ich, ja. Und es reizt mich einfach. Wenn es mich reizt, dann bin ich nicht aufzuhalten.
Okay, also irgendein paar Sachen haben dich ein bisschen gebremst. Und jetzt ist eben die Frage, du sagst, show me. Wie viel Glaubwürdigkeit hast du, wenn du das sagst, eben, oder once in a lifetime opportunity und so. Weil das hast du eben schon vor ein paar Jahren gesagt.
Richtig.
Und jetzt ist schon zum zweiten Mal das Gleiche.
Nein, gut, die Opportunität ist ja die gleiche. Es ist einfach 2 Jahre verzögert.
Eben, es ist dort einfach nicht gekommen.
Es ist dort nicht gekommen, aber jetzt kommt es. Und wir sehen es ja, wie es kommt.
Aber warum reagiert dann der März so negativ?
Eben, weil vorne war der Effekt gewesen, Hoffnung. Da hat man einfach gedacht, das kommt schon. Und jetzt will man einfach sehen, wie ist die Entwicklung
wirklich. Oder ist die Glaubwürdigkeit von dir als Person vielleicht ein bisschen angeschlagen?
Was meinst? Ich denke das nicht, weil ich bin ja auch nicht mehr der operative Chef. Ich bin stark im Hintergrund, so wie es heute
ist. Ist das gut für die Firma, oder ist das ein anderes Zeichen, also, dass man das Gefühl hat, man muss einen anderen Kopf vorne antun?
Gut, der Chef von der Firma ist ja ein anderer Kopf.
Eben.
Oder?
Und vorne bist du beides gewesen?
Vorne hat es einen anderen Präsident gehabt.
Gut, aber du bist einfach der Macher und der Kopf hinter allem, oder?
Ja, und der Gründer, kann man sagen, ja, klar. Und jetzt bin ich das nicht mehr und heute sehe ich mich als Coach von Walter Hess, der heute die Firma führt.
Hast du noch Rechtsfälle eigentlich?
Nein, ich habe keine Rechtsfirma mehr. Ehrlich? Ist alles erledigt.
Ist alles erledigt?
Clean und sauber. Ist fast langweilig.
Fast schon langweilig.
Ja, okay. Fast schon langweilig.
Okay, also es wird nicht langweilig, eben wie du gesagt hast, du hast noch Häuser, wo du jetzt willst, irgendwie auf eine Art und Weise ganz speziell betreuen. Reden wir über das. Was ist der nächste Musiktitel?
Ja, jetzt, vielleicht sagen wir mal, «When the rain comes falling down».
Nein, das sind wir, glaube ich, eben noch nicht. Wir sind «Les mots d'amour».
Ah, «Les mots d'amour» ist auch gut. Ja,
ja, ist okay.
Ja, ja, klar.
Jetzt nicht am Schluss oder fast am Schluss von dem Gespräch, was ich von dir halten soll, wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer auch. Was bist du eigentlich? Bist du ein Bünzli oder ein Pirat und ein Abenteurer oder beides gleichzeitig?
Du, also vielleicht habe ich schon etwas Bünzli. Ich meine, der Umstand allein, dass ich die Zeit meines Lebens in Steckbar lebe und nie irgendwo in den USA war, beruflich oder auch sonst zum Studieren nicht einmal, das macht mich ja schon ein bisschen bünzlig vielleicht. Aber auf der anderen Seite...
Dein Vater, wenn er dich jetzt sehen würde, wie du da plötzlich Herr über ein 4 Milliarden Unternehmen geworden bist.
Ehemals,
europaweit, was hat er gesagt?
Ich denke, er wäre stolz, aber trotzdem er hat mich immer belächelt ein bisschen, dass ich nie weg wollte. Er war 13 Jahre in Brasilien und 4 Jahre in den USA und hat etwas gesehen von der Welt und hat etwas Kosmopolitisches an sich gehabt. Und das fehlt mir ein bisschen, das Kosmopolitische, muss ich zugeben.
Ja. Und gibt das was für Gefühl. Aber du bist jetzt ja, kommen wir gerade zum nächsten Punkt, schön rüber. Du bist ja jetzt kosmopolitisch ein bisschen, du hast ein Haus in Ibiza. Aber nicht irgendein Haus. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich habe sie alle Details beschrieben bekommen. Versuchen wir es, es ist eine Finca, eine alte Finca. Ja. Und eine Finca ohne Fenster.
Ja, das ist richtig. Ich habe einfach die Finca gesehen und die war so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen versaubeutelt gewesen. Die Voreigentümer haben ein paar Sachen gemacht, die wirklich nicht kannst machen. Und mein Ziel war dann, die Finca einfach wieder instand zu stellen, möglichst in Originalzustand, aber natürlich mit gewissen Modernitäten wie Bodenheizung und so Sachen. Das ist ein relativ kleines, bescheidenes Haus. Das ist also kein irgendwie Grossgrundbesitzer, gutes Haus oder so, sondern es ist wirklich eine bescheidene Finca. Aber wunderschön gelegen, traumhafte Lage, ganz total ruhig und siehst überhaupt nicht einmal, siehst kein anderes Haus von dort. Und was die Fenster angeht, das war eine lange, lange Diskussion gewesen, weil das Haus hat Holzläden, die man von innen aufmachen kann. Sehr ähnlich eigentlich, die Fenstergröße ist wie Mengadin, also als Funktion von Kälte oder Hitzeabwehr. Es sind einfach die Öffnungen sehr klein und in dieser Zeit hat es kein Glas gegeben, also hat es nur Holzläden.
Aber und heute gibt es Glas?
Heute gibt es Glas, aber ich habe es gefunden, wenn ich jetzt das mit einem Fenster renoviere, dann ist der Charme von dem Holzladen zerstört. Und ich habe dann zum Glück ein Haus gesehen, das die gleiche Architektin umgebaut hat, von einem Mailänder, der in dem Sinn auch vielleicht ein bisschen Vogel hat. Und dann sehe ich, dass der auch kein Fenster hat. Dann
aber im Winter, muss man noch sagen, ist es kühl dort. Kannst in der Nacht, ist sehr kühl. Kann auf 10 Grad gehen, es ist feucht, etc.
Genau.
Und dann musst du immer die Läden zumachen.
Dann muss man die Läden zumachen. Das ist einfach so.
Dann ist dunkel.
Ja, dann ist dunkel. Gut, es hat dann schon Räume, wo es Dachflächenfenster hat, also in den Aussparungen von diesen Balken. Es gibt dann schon Licht. Aber es ist ein guter Kompromiss. Ich zeige es dann bei nächster Gelegenheit. Und die Leute, die es sehen, sind in der Regel geflasht, weil es schon sehr speziell ist und in seiner Originalität und dass es so kompromisslos ist. Oder?
Eben, das ist der Walter Oberhänsli. Kompromiss hat keine Scheibe. Kein Glas an der Wand und so. Und es ist dann lieber im Dunkeln und hat das Gefühl, das ist wirklich echt, oder?
Genau, also, so ist es auch. Ja, es ist echt. Ja, gut. Es ist echt.
Okay, also. Und das Haus ohne Glasscheibe im Mittelmeer und dann hast du aber noch eins im Bündnerland. Das ist ja auch ein bisschen speziell.
Das ist insofern auch sehr speziell, weil es aus 1580 ungefähr gebaut worden ist. Und das Haus habe ich komplett im Originalzustand angetroffen. Das hat das letzte Jahrhundert nicht erlebt. Da ist einfach überhaupt nichts verändert worden. Und das hat insofern eine Parallelität zu dem Haus auf Ibiza, weil es eben auch so alt, authentisch ist. Und ich habe das eben mit der gleichen Liebe, wie das auf Ibiza jetzt renoviert. Und hat mir sehr viel Spass gemacht, muss ich sagen. Und macht mir immer noch Spass. Das in Ibiza ist immer noch nicht ganz fertig.
Eben, da bist du immer noch dran.
Immer dran.
Kuchi und so.
Never ending story ist es. Das ist unglaublich. Ja.
Ja, aber wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, wenn der nicht einmal ein Haus kann, einigermaßen nützlich frisch umbauen, wie kann der dann die Medikamentenwelt in Europa revolutionieren?
Guter Punkt. Ja, also bei diesen Häusern ist es natürlich schon etwas anderes, oder? Weil das, das ist ja nicht eine ökonomische Unternehmung, sondern
das ist einfach... Es gibt gute Handwerker dort.
Ja, es gibt gute. Und die machen, aber die haben einfach ihre Geschwindigkeit, wie sie haben. Und da hat es überhaupt keinen Sinn, wenn du da Druck machst, oder? Dann verlierst du dich nur, du musst die motivieren. Klammern, dann musst du allerdings im Unternehmen auch, musst du motivieren, sonst passiert gar nichts. Oder? Mhm. Und ich glaube, das ist mir gut gelungen und das ist ein voller Erfolg und das Haus im Bündnerland, selbst ist in einer hohen Geschwindigkeit umgebaut worden, das ist natürlich schweizerische Verhältnisse auch getroffen und sehr erfreulich.
Wunderbar, aber du bist eben noch Verwaltungsratspräsident von dieser Firma und hast das Gefühl, der Aktienkurs ist viel zu tief, also das heisst, du kaufst laufend jetzt.
Ich habe tatsächlich gekauft, jetzt vor kurzem ist er bei 40 gewesen, da habe ich nochmal einen rechten Schluck genommen.
Hat die Aktien aber nicht irgendwie gut
an? Nein, gut, ich habe jetzt nicht Millionenbeträge da investieren, ich habe schlichtes Geld nicht für das, aber ich glaube daran und ich bin überzeugt, dass jetzt die nächsten Quartale dann den Beweis werden bringen, das Show Me kommt jetzt.
Das Show Me kommt, aber das hätte jetzt eigentlich ab wann schon müssen kommen?
Ja, wir sind ja mitten drin, oder? Von dem Show. Jetzt haben wir mal gesehen, da hat im ersten Quartal von dem Jahr ist dann das Cardlink-Verfahren. Das ist ein Verfahren, das es ermöglicht, dass du kannst, deine Gesundheitskarten ans Handy anheben und dann geht das Rezept über das Handy nachher zu uns. Das ist erst seit ungefähr Ende März ist das jetzt in Funktion. Also, wir haben jetzt erst das zweite und das dritte Quartal im Kasten, oder? Und jetzt braucht es einfach den Aufbau und der passiert das Show. Wir sind mittendrin im Show.
Hast du das Gefühl, dieses Jahr gibt es schwarze Zahlen?
Nein, schwarze Zahlen gibt es noch nicht. Da haben wir ja auch publiziert, dass es die nicht gibt.
Aber irgendwann muss es
geben. Ja, klar, irgendwann muss es gehen. Nur muss man einfach auch sehen, wenn du, sind wir wieder bei dem Once in a Lifetime, wenn du denn, wenn man es sich leisten kann, muss man sich jetzt nochmal ins Marketing investieren. Und das machen wir auch.
Okay.
Und es wird sich auszahlen.
Wie viel von deiner Arbeitszeit investierst du jetzt für deine Tätigkeit für Doug Morris?
Ja, das dürfte zwischen 25-30%
sein. Ah, nicht mehr?
Nein, nicht mehr.
Und schlafen kannst du gut?
Ich kann sehr gut schlafen.
Wunderbar.
Weil ich das Gefühl habe, klar, man macht ja nie alles richtig im Leben, oder? Ja. Aber im Wesentlichen, glaube ich, habe ich es richtig
gemacht. Und findest du das richtig, eben, dass du nicht Anwalt geblieben bist? Und,
auch das ist richtig.
Ja. Hast du mehr erlebt?
Ich habe mehr
Emotionen, genau. Und mehr auf und mehr ab. Und hast du das Lächeln behalten?
Ich glaube, das kann man sagen.
Jawohl, das ist sehr interessante Persönlichkeit, Walter Oberhändler. Letzter Titel, der kommt jetzt nochmal, wo du vorher schon angekündigt hast, «When the rain comes falling down». Das ist der Doppelpunkt, sein nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Thank you.
populärste Talkshow der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.